Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Caroline Otzelberger begrüßen. Sie ist Expertin für Inner Leadership und effektive Selbstführung. Und sie unterstützt Menschen dabei, eine bewusste Selbstführung zu leben, um wahrhaftig eigenverantwortlich zu handeln und ein bewusstes Leben zu gestalten. Und aus ihrer Erfahrung heraus führt das automatisch in berufliche Erfüllung, in finanzielle Entspanntheit, in körperliche Vitalität und ja, glücklichen, nährenden Beziehungen und Partnerschaften. Und Inner Leadership bedeutet für Caroline genau zu wissen, dass wir uns diese Dinge selbst kreieren können, wenn wir die nötigen Tools und Kompetenzen dafür haben. Und deshalb bin ich total froh, heute Caroline Otzelberger zu begrüßen, damit wir einfach mehr erfahren, wie ich diese Tools und diese Kompetenzen erwärmen kann. Ja, herzlich willkommen, Caroline.
Vielen Dank, danke für die nette Vorstellung. So habe ich das auch noch nie gehört, aber das ist gut.
Ja, so habe ich. Jeder sieht ja immer was anderes. Yeah. Jeder hat ja immer, fühlt sich anders hingezogen, nimmt es anders wahr. Und es ist immer so der Stand des Bewusstseins, was man gerade hat. Und das finde ich total spannend. Und ich würde gleich am Anfang, vielleicht habe ich ja auch was in der Vorstellung nicht gesagt, was dir ganz wichtig ist. Und vielleicht kannst du einfach mal so von dir berichten, wie du in deine Entwicklung gekommen bist, wie du in deinem Leben mit Konflikten umgegangen bist. Und ja, was, wir haben über Bewusstseinsstand gesprochen, wo dein Bewusstseinsstand ist und wo du da so die Bedeutung siehst, was für dich wirklich Essenz hast, was für dich wichtig ist.
Ja, das sind jetzt natürlich viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal so ein bisschen zu sortieren. Also die Vorstellung war super. Inner Leadership ist natürlich ein sehr umfangreiches Gebiet und im Grunde genommen geht es für mich darum, dass wir das Steuerrad unseres Lebens selbst in die Hand nehmen und nicht länger Opfer der Umstände, Opfer unseres Umfeldes und Opfer irgendwelcher Ereignisse oder Situationen im Außen oder auch in unserer Vergangenheit sind. So das Klientel, mit dem ich arbeite, also die Menschen, die sozusagen meine Arbeit verfolgen, die sind vom Typ her tatsächlich wirklich so eher Machertypen und schon sehr gut in ihrer Eigenverantwortung und auch sehr bewusste Menschen, viele auch Führungskräfte, Unternehmerinnen und ähnliches. Das heißt, ich habe nicht den klassischen Opfertypen, dem ich das jetzt alles sozusagen erst nochmal erklären muss. Aber meine Erfahrung ist, dass wir alle oftmals noch so kleine Aspekte haben, so kleine Lebensbereiche, wo wir doch noch unbewusst in der Opferhaltung drin sind. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir eben in diesen Lebensbereichen nicht voll in unsere Kraft kommen. Das können Beziehungsthemen sein, wo wir vielleicht unbewusst immer noch Opfer dessen sind, was unsere Eltern vor 20, 30, 40, 50 Jahren falsch gemacht haben. Oder es kann sein, dass wir gesundheitlich Opfer sind von irgendetwas, was wir vielleicht irgendwann mal mit uns machen haben lassen. Oder es kann zum Beispiel natürlich auch sein, dass wir in finanzieller Hinsicht uns als Opfer fühlen, zum Beispiel von irgendwelchen Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden oder von irgendwelchen globalen Entwicklungen oder dass man sagt, ja, ich habe halt irgendwie eine Ausbildung oder so gemacht, da verdient man halt einfach nicht so gut. Also es gibt einfach viele Lebensbereiche, wo meine Erfahrung ist, dass wir doch noch, wenn man da mal genau drauf schaut, eben in einzelnen Punkten noch nicht in unserer Kraft sind. Und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, dann sozusagen darauf hinzuweisen und da sozusagen das Spotlight mal drauf zu richten. Weil in dem Moment, in dem einem das bewusst wird, du hast jetzt gerade schon vom Bewusstseinsstand oder Niveau gesprochen. Bei vielen Menschen ist es ja so, wenn einem etwas bewusst wird, wird einem auch sofort klar, dass ich das verändern möchte. Und dann kann ich es auch verändern, weil ich vielleicht schon eine ganze Palette an Tools und Möglichkeiten mir angeeignet habe. Also das heißt, oftmals geht es wirklich darum, das überhaupt ins Bewusstsein zu bringen und zu erkennen, Mensch, da bin ich total in der Opferhaltung gegenüber irgendwelchen Politikern oder gegenüber meinen Eltern von vor 40 Jahren oder sowas. Und dann merke ich in dem Moment selber, so möchte ich nicht weitergehen in meinem Leben, weil ich spüre ganz genau, die einzige Person, die darunter leidet, die einzige Person, die dadurch nicht in ihre Kraft kommt, bin ich selber. Und dementsprechend geht meine Arbeit unter anderem eben in diese Richtung. Das war jetzt auch natürlich nur ein kleiner Aspekt, aber das finde ich einfach sehr zentral. Und du hast ja auch gefragt, wo ich gerade stehe in meinem Leben oder in meinem Bewusstsein, in meiner Entwicklung. Das ist sicherlich ein Thema, wo ich auch die letzten, gerade so 1, 2, 3 Jahre nochmal sehr viel mir auch bewusst geworden ist und wo ich im Moment immer noch einen starken Fokus drauf habe, dass ich mich wirklich selber gut beobachte. Caroline, wo bist du Opfer von irgendetwas, was irgendjemand im Außen tut? Dann tendieren wir ja manchmal auch dazu, ein Drama zu machen. Ne? Wie kann der nur? Wie kann die nur? Das geht ja gar nicht und so. Und da wirklich rauszugehen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Manche Sachen können wir nicht ändern. Aber was wir immer, immer, immer ändern können, ist einfach unsere innere Einstellung und die Art und Weise, wie wir mit äußeren Gegebenheiten umgehen. Und wenn wir das verinnerlichen, dass wir quasi shiften von diesem Fokus, was da im Außen, egal ob jetzt im privaten Umfeld oder gesellschaftlich oder beruflich, was da irgendjemand falsch macht, wenn ich shift dahin zu, okay, was mache ich? Ja, was ist meine Entscheidung? Wie gehe ich damit um? Was ist mein Fokus? Was will ich eigentlich? Dann bin ich einfach komplett am Steuerrad meines Lebens. Dann treffe ich meine Entscheidung und im Grunde können die im Außen machen, was sie wollen.
Ja. Spannend, Caroline. Das erste Interview, was ich geführt habe, ja, war wirklich eine junge Frau. Ich glaube, sie ist erst 5 oder 26. Sie hat eine Weltreise gemacht und die hat als Erfahrung mitgebracht, alles, was dir passiert, ist irgendwie, wenn man nur das so ansieht, dass es dir zum Wachstum, zur Heilung bringt, dann ist es schon alles ganz anders. Dann kann man das alles schon drehen, indem man sich das anguckt und da einfach guckt, wie kann ich daran wachsen oder wie kann ich es transformieren? Und ich glaube, da setzt alles an, das anzunehmen, absolut, was ist. Ne?
Ja, ich sage auch ganz gerne, das Leben ist immer für dich. Mhm. Also das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also wenn wir diese, für mich hat das wirklich auch was mit einer inneren Einstellung zu tun, also sozusagen Thema Mindset, wie gehe ich durchs Leben, so ganz grundsätzlich. Ne? Weil wenn ich immer denke, oh, das Leben ist irgendwie so schlecht und böse und schwierig und alle Menschen sind irgendwie schlechte Menschen, erlebe ich natürlich auch genau das und interpretiere auch jede Situation oder jede Erfahrung durch diese Brille. Wenn ich aber die Einstellung habe, das Leben ist immer für mich. Und jede Situation, so wie du es gerade geschildert hast, jede Situation ist für meine persönliche Entwicklung, für mein Wachstum, für meinen nächsten Evolutionsschritt das perfekte Sprungbrett, dann gehe ich natürlich mit einer ganz anderen Einstellung auch an Herausforderungen oder an schwierige Situationen ran. Also absolut, bin ich voll d'accord.
Ja, ja. Ja, ich denke, das ist aber schon ein großer Veränderung, großer Switch im Mindset. Ne? Ja. Das ist der Switch zwischen Opfer und in ein Handlungsbewusstsein zu gehen. Ne? Und das ist, glaube ich, so der Anfang, finde ich persönlich. Und du sagst, jeder kennt ja zum Beispiel, dass er in Beziehungen jetzt besonders getriggert wird oder dass er Probleme hat. Wie kann ich denn daraus das Geschenk dann sehen? Also aus dem Konflikt, ne? Wir sind ja beim Konflikt-Transformationskongress. Wie kann ich das eigentlich überhaupt, wie kann ich das erkennen? Wie kann ich das lösen? Und wie kann ich die Energie daraus freisetzen? Das ist vielen Menschen in dieser Situation wirklich für viele Menschen eine Herausforderung.
Ja, für mich persönlich aus meinem derzeitigen Verständnis ist es tatsächlich so, dass alles, was uns im Außen passiert, eine Manifestation dessen ist, was wir sozusagen in uns tragen. Und damit möchte ich jetzt nicht ein Verhalten im Außen gutheißen oder schönreden, was nicht okay ist. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich mit etwas konfrontiert bin, hat es immer etwas mit mir zu tun. Unabhängig von dem, von der Verantwortung des anderen. So, das bedeutet, wenn wir jetzt auf Konflikte schauen, egal ob beruflich oder privat, dann passiert etwas, ein Konflikt, eine Situation mit einem anderen Menschen, und das macht ja was mit mir. Und das, was es mit mir macht, kann entweder bedeuten, ich bin, wie du gesagt hast, ich bin getriggert, und getriggert zu sein heißt im Grunde genommen immer, dass da eine alte Emotion von mir ausgelöst wurde. Das bedeutet, ich trage in mir alte, abgekapselte Erfahrungen, die können aus meiner eigenen Biografie stammen, die können auch übernommen sein von den Eltern, die können aus anderen Lebzeiten kommen. Also da gibt es jetzt natürlich viele Möglichkeiten für, aber es bedeutet im Grunde genommen, ich trage diese Emotion, oftmals gekoppelt an bestimmte Glaubenssätze, sowieso in mir, ob mir das bewusst ist oder nicht. Meistens ist uns das natürlich nicht bewusst. Und irgendjemand im Außen drückt diesen Knopf und dann fühle ich mich verletzt, ungerecht behandelt, ich werde wütend, aggressiv, traurig, was auch immer. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Person im Außen tatsächlich wirklich, wie wir immer so schön sagen, nur der Trigger ist. Das heißt, die Person hat nur den Knopf gedrückt. Wäre da kein Knopf, könnte die Person den auch nicht drücken. Also mit anderen Worten, wäre da keine abgekapselte alte Emotion, dann könnte die Person im Außen Purzelbäume schlagen. Das würde nichts mit uns machen. Also weiß ich, wenn jemand im Außen in der Lage ist, mich emotional so sehr in Aufruhr zu versetzen, egal welche Emotion, dann weiß ich, diese Emotion ist in mir. Die hat nicht der andere mir gegeben, die hat nicht der andere gemacht, die ist in mir und der andere hat sie eben ausgelöst. Also weiß ich, ich habe da eine Aufgabe zu tun. Ich darf jetzt mir diese Emotion anschauen und sie lösen, und wir wissen beide, dafür gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man das dann angehen kann. Aber das ist einer der ganz, ganz wichtigen Aufgaben, die wir aus meiner Sicht definitiv in der heutigen Zeit haben, dass wir nicht mehr mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, du warst und du hast und so, weil du dich so und so verhalten hast, deswegen bin ich jetzt verletzt und traurig und enttäuscht, sondern du hast meinen Trigger ausgelöst, jetzt kümmere ich mich darum, was da in mir geheilt werden möchte. Das genau. ist der eine große Aspekt. Mhm. Der zweite große Aspekt ist, dass wir manchmal auch konfrontiert werden mit bestimmten Manifestationen im Außen. Nicht, weil es in uns ein Trigger oder eine alte Emotion zu heilen gilt, sondern weil wir quasi vor einem nächsten Entwicklungsschritt stehen. Das heißt, irgendetwas im Außen passiert, wodurch uns bestimmte Begrenzungen, bestimmte Kleinheiten oder wie ich gerne sage, auch bestimmte Illusionen nochmal so richtig klar werden können. Also Beispiel, wenn mich jemand im Außen sehr respektlos oder herablassend behandelt, dann ist ja das im ersten Moment oftmals so völlig unverständlich. Wie kann der oder sie nur? Ja, wie kann man nur? Aber meine Erfahrung ist, dass das oftmals, wenn das dann vor allen Dingen auch gehäuft passiert oder wenn das eine Person ist, die man irgendwie häufiger um sich hat und nicht einfach wieder loswerden kann, ist das oftmals wirklich so die Herausforderung des Lebens zu schauen, wo ich selbst noch in der Illusion bin von ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil das Außen mir das einfach ganz massiv spiegelt. Und dann ist sozusagen, Robert Beetz nennt solche Menschen ja Arschengel. Mhm. Also die Person ist erst im ersten Moment ein Arsch, weil er sich so daneben benimmt. Aber wenn ich das erkenne, dass das, was es mit mir macht, diese Respektlosigkeit, diese Würdelosigkeit, so, ja, dass es im Grunde nur deshalb möglich ist, dass ich das empfinde, weil ich eben diese Überzeugungen in mir habe und diese Illusionen, weil es ist ja eine Illusion, es ist ja nicht wahr, aber die habe ich eben bis jetzt für wahr gehalten. Und deshalb kann ich dann solche äußeren Konflikte und ja zwischenmenschliche Diskrepanzen wirklich nutzen, um zu gucken, okay, welcher Illusion bin ich da aufgesessen? Was halte ich für wahr und kann das sozusagen nutzen, um das ins Bewusstsein zu bringen? Und wenn ich das dann transformiert habe, dann fällt die Notwendigkeit für solche Verhaltensmuster im Außen einfach weg.
Du sprichst Wertlosigkeit an. Das will ich gleich mal aufgreifen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Wertlosigkeit, die dir gespiegelt wird, auch damit gespiegelt wird, dass das Geld nicht zu dir fließt und
ja.
du in finanziellen Konflikten stehst und da halt nicht diese Entspanntheit hast.
Ja.
Und du hast dich auch sehr damit mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht kannst du darüber auch nochmal sprechen und da die Zusammenhänge mal aufzeigen.
Ja, absolut. Und ich denke, das ist inzwischen auch vielen Menschen, die sich mit der Thematik schon ein bisschen beschäftigt haben, auch bekannt, dass natürlich sozusagen die eigene finanzielle Fülle sehr, sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat und mit der Wahrnehmung dessen, was man sich wert ist und was man glaubt zu verdienen. Für mich war das, ich habe mich als Coach selbstständig gemacht Anfang 2012, aber ich bin dann 2015 so richtig ins Online-Business gegangen und habe mich da eigentlich so erstmals mit diesem ganzen Money-Mindset-Thema beschäftigt. Und mir war auch klar, ich muss das tun. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Ich bin zwar nicht arm aufgewachsen, aber trotzdem mit schon relativ starken Glaubenssätzen auch in Bezug auf Geld und in Bezug auf reiche Menschen und so weiter. Also da habe ich sehr, sehr viel an mir gearbeitet und das war für mich total faszinierend. Ich konnte wirklich nahezu einen linearen Zusammenhang erkennen zwischen von dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, an diesen ganzen mentalen Überzeugungen zum Geld zu arbeiten und natürlich auch meinen Selbstwert diesbezüglich anzuschauen, wie wirklich mein Umsatz in meinem Business gestiegen ist. Das war wirklich quasi linear und das war für mich damals total faszinierend. Es spielen natürlich ein bisschen andere Dinge auch noch mit rein. Also ich beobachte zum Beispiel, dass gerade so in dieser ganzen spirituellen Szene war es früher ja sehr verpönt, Geld und materielle Fülle zu haben. Also da war ja so ein spirituelles Dogma, ne? Am besten hast du gar nichts, weil sonst bist du ein schlechter Mensch. Und jetzt kehrt sich das in der modernen Spiritualität teilweise fast ins Gegenteil um. Also jetzt sehen wir auf Social Media ja ständig irgendwelche Werbeanzeigen von Menschen, die sich da positionieren und posten mit dem Privatjet oder mit der Yacht oder hier am Strand und da im Urlaub und Luxus und Glamour. Und das ist natürlich nicht falsch, das ist völlig in Ordnung, aber es wird jetzt fast so ein bisschen das gegenteilige Bild kreiert. Ja, du bist umso spiritueller, je mehr du in der Fülle lebst und je mehr du im Saus und Braus und das Geld zum Fenster rausschmeißt, sage ich jetzt mal salopp. Und ich denke, da geht's einfach für jeden von uns drum, so diesen eigenen Weg zu finden, weil jeder definiert ja Reichtum und Fülle anders und jeder braucht auch andere Dinge. Es war so, ich habe vor 2-3 Tagen habe ich mit einer Person gesprochen, der hat einfach mit seinem Online-Business auch wirklich schon sehr gut Geld gemacht und er sagt, der hat dann festgestellt, er braucht nicht den Porsche oder die Rolex. Er hat das beides sich dann mal gekauft, weil er dachte, er braucht es. Und er hat gesagt, den Porsche hat er nach 2-3 Tagen wieder zurückgegeben, weil er festgestellt hat, dass so tief unten so rauszugucken aus so einer Karre, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und ich kann so ähnliche Erfahrungen mit der Rolex, war das ähnlich, dass er gesagt hat, boah, eigentlich, er mag gerne Uhren, aber dieser fette Klunker da, das gefällt ihm überhaupt nicht. Und ich kenne sowas aus eigener Erfahrung, dass ich dachte, ich habe bestimmte materielle Ziele und als ich die dann erreicht habe, habe ich festgestellt, das ist es gar nicht. Also nicht mal nur, dass es sowieso nicht glücklich macht, das wissen wir eh, aber es war dann auch wirklich so, dass ich dachte, das gefällt mir gar nicht, das brauche ich gar nicht oder so. Und deshalb sage ich, ich glaube, es ist für uns alle auch ein Prozess. Also wenn man aus einem, sagen wir mal, finanziell sehr engen Budget kommt, dann glaube ich, ist es auch wichtig, mal in diesen Überfluss und vielleicht auch in dieses Protzen und diese Verschwendung ein bisschen reinzugehen. Ich finde das überhaupt nicht verkehrt und falsch. Einfach, um das auch mal zu erleben und für sich zu fühlen und zu spüren. Und dann merkt man auch sehr schnell, obwohl man das vorher vielleicht nicht gedacht hat, merkt man dann sehr schnell, das ist doch ein Ego-Ding. Und dann kann man aber auch wieder da zurückschrauben, jetzt nicht was das Einkommen betrifft, sondern was will ich denn wirklich? Was brauche ich denn wirklich? Und für mich zum Beispiel, wir haben uns in dieser Corona-Zeit einen Transporter gekauft, einen neuen, der war komplett leer und haben den selber ausgebaut über ein Jahr, weil wir halt so einen Outdoor-Lifestyle haben, wo wir sehr viel unterwegs sind. Der war jetzt finanziell nicht so teuer, wie wenn ich mir ein richtig teures Wohnmobil gekauft hätte. Wir haben halt sehr viel selber reingesteckt an Arbeit. Aber das Fahrzeug ist für mich einfach so enorm wertvoll, weil es für meine finanzielle, für mich ist es einfach total wichtig, dass ich mich erfüllt und frei fühle. Und jemand anders würde aber dahergehen und würde sagen, naja, das ist jetzt so ein Transporter selber ausgebaut. Ist jetzt nichts, wo man mit angeben kann. Und das meine ich eben. Und also um jetzt auch nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen mit dem Selbstwertgefühl, das ist sicher das A und O, also absolut, mit einem niedrigen Selbstwertgefühl wirst du nicht, zumindest nicht nachhaltig in die finanzielle Fülle kommen. Es kann schon sein, dass du mal Erfolg hast oder dass du mal von irgendeiner Quelle relativ viel Geld hast, aber du wirst es nicht halten können. Also das ist sicher das A und O, aber es ist immer die Frage, eben was ist denn wirklich auch wichtig für mich? Mhm. Und ja, da sind wir natürlich so ein bisschen verleitet, uns vom Außen, gerade auf Social Media, ein bisschen blenden zu lassen. Weil, also ganz ehrlich, ich möchte gar keine Yacht. Wenn du mir eine vor die Nase stellen würdest, würde ich sagen, sorry, kann ich nichts mit anfangen. Ist einfach nicht mein Lifestyle, ne?
Ja.
Weil ich will in die Berge und klettern. Ich habe nichts mit der Yacht am Hut.
Ja, also ich finde das total spannend, was du sagst. Also zwei Sachen. Also erstmal so die Ziele, die sie einen vorgaukeln, das sind oft gar nicht die, die wirklich aus deinem Herzen kommen. Das finde ich total spannend. Auch manchmal so desillusionieren, wenn man das auf einmal erreicht hat mit aller Kraft, die man hat. Und dann denkt man, das war eigentlich gar nicht, was ich wollte, was sich gut anfühlt. Ne? Ich finde, da ist nochmal wichtig hinzuschauen. Und die zweite Sache, sich wirklich mit dem Thema Geld und Fülle zu beschäftigen und was das für mich bedeutet und darüber zu reden. Ich finde, das ist ein ganz großer Schlüssel und das habe ich auch bei mir gemerkt. Ist so spannend, weil du sagst, du hast das auch in deinem Geschäft in einer Zeit ziemlich am Anfang noch gemacht. Und es ist auch spannend, ich habe selbst bei mir gemerkt, gerade auch wenn ich die Speaker-Gespräche gemacht habe, dass es irgendwie, wenn man über Geld spricht, hat man so eine, habe ich so eine innere Blockade gehabt. Mhm. Und das ist jetzt transformiert, indem ich einfach mich mit Glaubenssätzen beschäftigt habe, mich überhaupt mit diesem Punkt beschäftigt habe, auch im Rahmen dieses Kongresses jetzt. Und ich finde, gerade mit diesen Sachen, wo man diesen Scheu hat, weil man denkt, oh, ich habe nicht genug, ich bin da im Mangel, ich will da gar nicht, das ist peinlich so, ne? Eine gewisse Scham dahinter. Das ist eigentlich das, wo wirklich hingeschaut werden darf, wo am meisten Potenzial und Kraft frei werden darf. Ja. Ne? Deshalb gucken wir, weil es ja jetzt wirklich um finanzielle Konflikte geht, vielleicht gucken wir da nochmal drauf, was wären denn so die Tools, wie kann ich mich damit beschäftigen? Natürlich dieser Kongress und es wird vieles damit angeboten. Was würdest du so den Menschen als erste Schritte empfehlen, die jetzt so das Thema haben, oh, ich schufte mich von früh bis Abend ab und das Geld reicht nicht, in die Selbstverwirklichung zu gehen, um überhaupt Kurse zu bezahlen oder irgendwas, ne? Sowas kommt oft von in meiner Community.
Ja. Ja. Absolut. Also eins möchte ich vorweg sagen, aus meiner Erfahrung ist es ein Prozess und ein, ich weiß nicht, ob man sagen muss, lebenslanger Prozess. Es gibt ja immer mal wieder so Schwerpunkte, auf die wir gerade fokussiert sind. Aber es ist zumindest ein Prozess, wo man sich auch im Klaren drüber sein sollte. Es ist jetzt nicht getan. Man macht jetzt mal einen Monat oder zwei, was auch immer, für eine Arbeit und dann schwelgt man in der finanziellen Glückseligkeit, weil und das kannst du sicher auch bestätigen, wenn du dann mehr verdienst, also wenn du tatsächlich ein höheres Einkommen hast, wo auch immer das herkommt, hast du ja auch wieder neue Herausforderungen damit. Du tätigst größere Investitionen als vorher. Du musst irgendwie dich mit diesem Geld auch beschäftigen. Du musst vielleicht musst du deine Firmenstruktur ändern. Vielleicht musst du neue Anlage möglich. Also was ich damit nur sagen will, ist, es ist ein Prozess, wo wir dann auch wieder uns mit anderen Themen beschäftigen müssen. Das nur mal vorweg, also dass man nicht so die Illusion hat, ich mache das jetzt einmal und dann ist alles gut. Nee, es wird immer wieder irgendwie was kommen und das ist ja auch schön, ja. Also wenn ich dann auf einmal viel Geld habe, wo ich mich drum kümmern muss, wie lege ich das jetzt an? Wie lasse ich mich beraten? Wem vertraue ich mich? Ja, dann muss ich mich halt damit auseinandersetzen.
Kann auch Stress machen, ne?
Kann auch Stress machen und ich weiß auch, ich kann mich erinnern, Marc Friedrich, das ist übrigens auch ja natürlich so eine Empfehlung, sich einfach zu bilden auch und schlau zu machen. Ne? Und ich kann mich erinnern, der hat mal in einem Video gesagt, der betreut ja auch sehr viele wohlhabende Menschen, also er sagt, ja, er hat auch Multimillionäre, die haben Existenzängste. Und das kann ich absolut aus meiner Arbeit nachvollziehen, weil ich weiß, dass sozusagen der äußere Status, egal ob du Führungskraft bist oder ob du Millionär bist oder sonst irgendwas, nicht unbedingt korreliert mit deinem Innenleben. Du kannst trotzdem dich völlig unsicher fühlen und Angst haben und so weiter. Also um deine Frage zu beantworten, ein sehr konkretes Tool, was man machen kann, ist, dass man sich wirklich hinsetzt und seine Glaubenssätze über Geld, Reichtum, Fülle, reiche Menschen wirklich runterschreibt. Und die hat jeder von uns, ja, egal ob das ist irgendwie, das Geld irgendwie wächst nicht auf Bäumen oder reich, also ich bin zum Beispiel aufgewachsen mit sehr vielen Vorurteilen gegenüber reichen Menschen, ne, also diese Bonzen, das ist was in meiner Familie einfach recht stark verankert war, dass reiche Menschen so protzig sind und damit angeben und so weiter. Also das alles mal aufzuschreiben, wirklich so die Sätze, und dann drauf zu gucken auf die Liste und Punkt für Punkt durchzugehen und sich sozusagen diesen Satz da geschrieben vor sich sehen und sagen, ah, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Aha, das ist ja wirklich interessant, dass ich das für wahr halte. Ah, interessant. Interessant, das fühlt sich total wahr an für mich. Das ist eine interessante Ansicht, die ich da habe. Und das wirklich ein paar Mal zu machen, weil was dadurch passiert, ist, dass man den Abstand gewinnt zwischen sich und dieser Überzeugung oder zwischen sich und diesem Glaubenssatz. Und dann wird einem auf einmal bewusst, hey, ich habe das die ganze Zeit geglaubt, wahrscheinlich mein Leben lang. Aber es ist nur ein Gedanke von vielen möglichen. Und dadurch, und manchmal fängt man dann auch selber wirklich so innerlich ein bisschen das Lachen an oder so das Schmunzeln, dass man merkt so, boah krass, ich halte das wirklich für wahr, dass ich das nicht verdient habe, reich zu sein. Das ist ja interessant. Und so kann ich das durchmachen mit tatsächlich jedem Glaubenssatz, der da auf dieser Liste steht. Und dadurch verlieren diese Sätze an Kraft und Macht über mich. Ich fange dann wirklich an, aus so einer Distanz da drauf zu schauen und das ein bisschen zu belächeln und zu sagen, ja, ist schon interessant, dass ich das bis jetzt, ja, jetzt bin ich keine Ahnung, wie alt geworden, ist schon interessant, dass ich das so lange für wahr gehalten habe. Dadurch verliert es schon mal sehr viel Kraft und sehr viel Macht. Mhm. Und dann noch eine andere ganz anderer praktischer Tipp. Je nachdem, wie die eigene Situation ist, wenn man selber Preise festlegt, weil man zum Beispiel Unternehmer ist oder selbstständig ist, dann finde ich es eine super Übung, mal die Preise zu erhöhen, so dass man denkt, um Gottes Willen, das ist jetzt viel zu teuer, das zahlt doch kein Mensch. Und dann wirklich in die Erstgespräche oder in die Kontakte mit den Kunden zu gehen, nur mit dem Vorsatz, die hauen mir das jetzt sicher um die Ohren. Ich übe jetzt sozusagen nur, mir ein Nein abzuholen. Also ich übe jetzt quasi nur, dass die mir entgegenwerfen, ey, sag mal, Caroline, hast du völlig einen an der Klatsche? Das ist ja völlig überteuert, was für ein Wucher und Halsabschneider und was weiß ich nicht alles, ja. Also sozusagen mit dem Vorsatz da reinzugehen, ich übe jetzt wirklich nur diese ganzen Bewertungen über meine Wucherpreise zu halten, auszuhalten, damit okay zu sein, dass Menschen das denken. Und ich habe das mehrfach gemacht in meinem Coaching-Business und ich war jedes Mal völlig entsetzt darüber, wie die Leute diese Preise, ohne mit der Wimpern zu zucken, gezahlt haben.
Jetzt, du hast keine Neins bekommen, ja, quasi.
Ich habe wirklich keine gekriegt, obwohl ich das wollte. Ich möchte noch eins dazu sagen, ich bin überhaupt kein Fan davon, exorbitante Preise zu setzen. Also wenn ich teilweise sehe, was jetzt irgendwie 20-Jährige auf Instagram für ein Coaching verlangen, also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich bin wirklich ein Fan davon, dass man Preise setzt, die für einen selber, also die auch angemessen sind zu dem, was man bieten kann und zu der Expertise und zu der Erfahrung, die man hat. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt, ja, du musst jetzt hier Premium-Coaching und High-Ticket und was weiß ich, auf Teufel komm raus. Ich sag nur, man kann das als Übung benutzen. Und wenn man vielleicht jetzt nicht in der Lage ist, dass man selber irgendwo Preise definiert, kann man es in die andere Richtung machen, indem man zum Beispiel irgendwo einkaufen geht und etwas tut, was im deutschsprachigen Raum ja sehr unüblich ist, dass man nämlich quasi verhandelt und nach Rabatten fragt. Auch das habe ich schon oft gemacht, dass ich einfach im Schuhgeschäft war und gehe mit den Schuhen, die ich kaufen wollte, zur Kasse und die machen da alles fertig und sage ich, kann man da vielleicht am Preis noch was machen? Und dann sind die natürlich erstmal oftmals irritiert, weil das total unüblich ist in Deutschland. Aber ich habe so oft die Erfahrung gemacht, ich würde sagen, 50-60% der Fälle habe ich tatsächlich irgendeinen Rabatt gekriegt. Und auch das zu machen, einfach mit dem Vorsatz, also das ist ja sozusagen dieser, auch wieder dieser Aspekt von ich frage nach mehr Geld. und einfach mit dem Vorsatz, ich hole mir jetzt eine Klatsche. Die sagen ganz sicher nein, die sagen ganz immer, was will die denn hier, ja? Aber wenn ich damit okay bin, dann kann ich das einfach ausprobieren und es gibt mir halt nochmal eine ganz andere Freiheit, mit Geld und Preisen und so weiter umzugehen.
Also das ist spannend, was du sagst. Ich kann mir aber vorstellen, oder was bei mir jetzt so hochkommt, das ist mir aber peinlich.
Ja, klar.
Und dann, das ist ja, irgendwie dann bekomme ich ja Nein und dann geht es mir schlecht danach und vielleicht kann ich auch nicht damit umgehen. Und ich denke, die dort zuhören, denen geht es wahrscheinlich ähnlich. Welche Kompetenzen kann man sich denn da vorher so ein bisschen aneignen, dass man dann nicht so verletzt wird? Es geht ja um eine Verletzung, die man schon von früher her kennt, dieses Nein, diese Ablehnung, schon in der Schule. Es ist ja wie eine schlechte Zensur oder wie eine falsche Antwort. Ne? Ich habe jetzt was gefragt und dann bekomme ich eine Nein, also habe ich was falsch gemacht. Ne? Ja. Diese autoritären Täten, die man dann früher als Kind im Außen hatte, die hat man ja jetzt wieder und irgendwie reagiert man ja ähnlich. Mhm. Das ist raus aus der Komfortzone, aber wie kann ich mich da vorher für reparieren, damit es nicht ganz so schlimm wird? Ne? Das ist ja wirklich richtig schlimm für manche Menschen.
Ja, der Schlüssel liegt in der Aufgabe, die ich mir selber stelle. Du hast ja jetzt gerade gesagt, dann habe ich wieder was falsch gemacht. Aber meine Aufgabenstellung ist ja genau die andere. Meine Aufgabe, die Aufgabe, die ich mir selber stelle, ist ja, der Auftrag ist ja, Ablehnung zu bekommen. Und in dem Moment, in dem ich die Ablehnung bekomme, sage ich, ja, tschakka, yay, wieder nein. Ich kann wieder einen Haken machen. Also die Aufgabe, es ist wirklich so, und das funktioniert auch, weil unsere Psychologie funktioniert so. Wenn ich mir zur Aufgabe setze, Ablehnung zu bekommen, Nein zu bekommen, dann kann ich jedes Mal, wenn ich eins gekriegt habe, yes, wieder eins gekriegt. Und es funktioniert tatsächlich wirklich. Und der zweite ganz entscheidende Punkt, also das ist was wir uns, glaube ich, alle irgendwo ganz dick und fett immer wieder hinschreiben müssen, ist etwas, das habe ich in meiner allerersten Coaching-Ausbildung gelernt. Unterscheide zwischen dem Menschen und seinem Verhalten. Das bedeutet, wir können einen Menschen, wir können ein Verhalten kritisieren, aber der Mensch bleibt unantastbar. Also quasi die Würde des Menschen bleibt unantastbar. Und genauso trifft es natürlich auch uns selber zu. Das heißt, völlig unabhängig von jeglichem Thema, egal ob es um Finanzen geht, Beziehungen, im Job, irgendwelche Aufgaben, die wir erledigen. Wir müssen unbedingt innerlich lernen, zu unterscheiden zwischen unserem Wert als Mensch und dem Verhalten, das wir an den Tag legen, das manchmal kritisiert wird. Es ist ja immer ein Verhalten, das kritisiert wird. Meine Würde als Mensch ist unantastbar. Mein Wert als Mensch ist unantastbar. Ja, das heißt, selbst wenn der Chef mich zusammenstaucht, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, oder selbst wenn die Verkäuferin sagt, irgendwie haben sie völlig an einer Klatsche, jetzt hier nach einem Rabatt zu fragen, sie kritisiert mein Verhalten. Aber mein Wert, meine Würde als Mensch ist davon überhaupt nicht tangiert. Und das müssen wir, das haben wir vermischt. Die meisten von uns haben das vermischt und beziehen dann jegliche Kritik und jegliches Feedback und jeglichen Angriff auf sich als Person. Und das ist nicht richtig. Es betrifft immer ein bestimmtes Verhalten, das wir nach außen gegeben haben.
Das ist auch nochmal eine bewusste Entscheidung letztendlich, ne? Dass ich das trenne. Ja.
Ja, das heißt auch, es gibt wirklich keinen Fehler, der groß genug ist, um meinen Wert und meine Würde als Menschen in irgendeiner Art und Weise zu tangieren.
Ich habe trotzdem manchmal so das Gefühl, dass es gerade das den Menschen so schwer fällt, das auseinander zu bekommen, weil sie einfach auch durch ihr Leben bisher, durch die Kindheit, die Erziehung, die ganze Welt im Außen doch irgendwie das alles so vermischt ist und irgendwie es sind draußen Autoritäten, die dir sagen, was du zu machen hast und dass wenn manchmal besonders mutige Menschen sind, dann gehen die so in Rebellion und gehen so ins Ego. Das ist aber auch energiezehrend, finde ich persönlich. Wie kann man diese Sache lösen, dass man wirklich bei sich die Autorität findet und nicht immer nur hört, was andere sagen und richtig finden und was du zu tun hast. Also ich habe das Gefühl, die letzten 3 Jahre ist das fast eskaliert, also ja. zur Absurdität eskaliert. Also gerade jetzt ist es so schön, da anzufangen, weil es gar nicht anders umsetzbar ist, weil es einfach ein bisschen gefährlich sonst wird für uns.
Ja, absolut. Und wir haben ja sehr viel auch schon von Bewusstseinsebenen oder Levels gesprochen. Und das ist einfach so, dass wir sozusagen, wir können auf einem Bewusstseinslevel sein, wo wir sehr stark uns unterdrücken lassen von Autoritäten, also wo wir uns sehr einschüchtern lassen, wo wir sehr Angst davor haben, dass wir Autoritäten uns in irgendeiner Art und Weise bestrafen und ähnliches. Das ist ein Level. Und dann ist sozusagen, also das ist quasi so das Kleinkind, was den Autoritäten der Eltern oder der Lehrer oder wie auch immer so ausgeliefert ist. Und dann ist sozusagen der nächste Entwicklungsschritt ist so diese Rebellion, wo es dann heißt, nee, mit mir nicht, das lasse ich mir nicht mehr gefallen und du kannst mich mal und der hat mir gar nichts zu sagen und so. Das ist der nächste Entwicklungsschritt und der ist auch wichtig. Und dann gehe ich eben, wie du gesagt hast, dann gehe ich so in den Widerstand und die Rebellion und Autoritäten und geht überhaupt gar nicht. Aber es ist auch immer noch ein kindliches Verhalten.
Jugendlich sozusagen, Teenager so ein bisschen.
Ja, ja, genau. Und es ist im Prinzip immer, du bist immer noch auf der gleichen Ebene, wo du überhaupt sozusagen Autoritäten als Relevanzpunkt betrachtest. Ja, also egal, ob du dich davon unterdrücken lässt oder ob du voll im Widerstand bist, du machst diese Autoritäten und diese Hierarchien immer noch zu einer Realität. Und dann ist sozusagen der nächste Entwicklungsschritt, da wirklich drüber hinaus zu gehen. Das kannst du aber nur machen, wenn du dich mit der Wut und mit dem Groll und mit der Verbitterung auch wirklich auseinandersetzt und das transformierst. Also du kannst den Schritt nicht überspringen. Aber wenn du in der Lage bist, dich damit zu beschäftigen und das aufzulösen, dann kommst du sozusagen irgendwann aufs nächste Level, wo du siehst, naja gut, wir haben hier gewisse hierarchische Strukturen, die sind im Großen und Ganzen mal entwickelt worden oder sind sinnvoll, um hier einfach sozusagen die Verwaltung zu gestalten, ja, egal jetzt in welcher Form, ist ja auch bei einem in der Schule oder so, es hat ja irgendwie einen bestimmten Sinn gehabt, warum man das entwickelt hat, aber es sagt überhaupt nichts darüber aus, über irgendwelche Kompetenzen, es sagt schon gleich gar nichts aus, wie wir gerade gesagt haben, über den Wert des Menschen, ja, es gibt hier einfach bestimmte Regeln, an die ich mich halten muss oder ich muss gehen, so ungefähr, ja, aber man ist nicht mehr diesem Konflikt mit der Autorität, sondern man macht sein Ding und lässt die Autoritäten Autoritäten sein und gibt dem keine Energie mehr. Das ist einfach so, ja, ich gebe meine Steuererklärung ab, fertig. Und wenn mir das nicht gefällt, gehe ich woanders hin, fertig. Aber ich reibe mich da nicht dran, ich reg mich da nicht drüber auf. Es ist wie, ich nutze meine Energie für ganz, ganz andere Dinge.
Genau, und du hast auch gesagt, zwischen dem kindhaften oder Teenager-pubertierenden Verhalten zu dem Erwachsenenverhalten geht es darum, sich die eigenen Gefühle anzugucken und die Emotionen. Und ich glaube, das ist jetzt so der Schlüssel, wo, glaube ich, auch deine Arbeit ansetzt, ne? Oder also wo viele einfach Menschen unterstützen, wo man sich selbst Tools und Werkzeuge aneignen kann, aber auch eine Unterstützung sich nehmen kann, ne? Aber das ist sozusagen der Schlüssel, ohne den geht es nicht. Und das habe ich jetzt so bei dir rausgehört, ne?
Ja, ohne den geht das nicht, weil du, also ich sag's mal ganz, ganz plump, Emotionen sind im Grunde nicht real. Also für uns als Wesenskern, als Essenz, du hast eingangs den Begriff Essenz auch benutzt, für uns als Wesenskern, als Seele, als Essenz sind Emotionen nicht real. Emotionen sind sozusagen nur ein Päckchen, also was wir Huckepack nehmen, wenn wir hier in diese Lebensform Mensch inkarnieren, also wenn wir hier reinkommen sozusagen, dann haben wir einfach bestimmte Bedingungen, die an diese Lebensform Mensch geknüpft sind und die Emotionen sind ein Teil davon, aber sie sind im Grunde völlig irrelevant. Und ich weiß, das ist jetzt ein großer Widerspruch zu dem, was man so lernt da draußen, gerade wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Trauma und allem Möglichen beschäftigt. Ich rede auch nicht davon, die Emotionen zu unterdrücken und zu verleugnen, aber du kannst dich dein ganzes Leben lang an Emotionen aufhängen. Also du kannst dich dein ganzes Leben lang nur mit Emotionen beschäftigen oder nur deine Wut fühlen oder nur deine Trauer fühlen oder was weiß ich nicht alles. Aber in dem Moment, in dem du verstehst, dass Emotionen im Grunde völlig irrelevant sind, kannst du einfach, wenn eine Emotion kommt, fühlst du sie durch oder du klopfst oder du machst, weiß der Kuckuck was, um sie aufzulösen. Aber dann muss es weitergehen. Also was ich damit sagen will, ist, ja, es ist ein total wichtiger und essentieller Schritt, also ein notwendiger, wir können den nicht auslassen, diese Emotionen, die da auftauchen, uns mit denen zu konfrontieren, mit denen umzugehen und sie aufzulösen. Aber ich frage dann auch gerne im Coaching, bist du wirklich bereit, diese Emotionen loszulassen? Und dann merken wir ganz oft so, nee, weil die Person hat ja was falsch gemacht. Ich sehe überhaupt gar nicht ein, dass ich meine Verbitterung und meinen Groll jetzt loslasse, weil ne, ich warte, also wir haben zum Beispiel, das kenne ich von mir selber auch, dass du mit 40 noch darauf wartest, dass sich die Mutter deiner Kindheit bei dir entschuldigt.
Ja, genau.
Wo wir vom Verstand genau wissen,
was erwartest du noch von deiner Mutter?
Aber ich sitze auf meinem Groll hier, ja, den halte ich fest, da sitze ich drauf wie Dagobert Duck auf seinem Geld, weil mein inneres Kind immer noch darauf wartet, dass die Mutter sich entschuldigt. Und das war jetzt nur ein Beispiel, aber das gibt es auch, das gibt es in vielerlei Hinsicht, dass wir nicht bereit sind, zum Beispiel eine Enttäuschung loszulassen, weil wir so sehr der Meinung sind, der andere hat sich falsch verhalten. Ich muss jetzt an meiner Enttäuschung festhalten, weil wenn ich die loslasse, würde das ja das Verhalten des anderen legitimieren. Und das ist wirklich, und das ist dann eben ein weiterer Bewusstseinsschritt, dass man erkennt, das ist totaler Bullshit. Die einzige Person, die drunter leidet, bin ich. Weil ich mit diesen niedrigen Schwingungen, mit diesen niedrigen Emotionen ja den ganzen Tag rumlaufe, ja, mit dem Groll und mit dem Frust und mit der Enttäuschung und weiß nicht was alles, ja. Der anderen Person ist das völlig wurscht. Es ändert auch nichts an dem, was passiert ist. Ja, wenn mich irgendwas stört oder wenn ich was ändern will, dann muss ich halt kommunizieren und dann muss ich Entscheidungen treffen oder was auch immer. Aber mit meinen Emotionen hat es überhaupt nichts zu tun. Und ja.
Also ich stimme da dir total zu, Caroline. Und zwar, wenn sie reell wären, dann würden sie sich ja nicht auflösen. Also ich arbeite ja mit den Klopftechniken.
Ja.
Ich habe diese starke Emotion, die Wut und das, da kommen die Tränen, da kommt die Wut, da klopfen die ja. Klienten. Und dann löst sich es auf und dann ist es weg. Es ist nicht real. Es löst sich einfach auf, ja.
Ja.
Es ist nur eine Stauung im System, die durch Schocks, durch Traumata irgendwann im Leben, wir wissen nicht, von Ahnen schon wahrscheinlich schon über die Geburt, ne? Also ich glaube noch nicht mal, dass alles schon in diesem Leben entstanden
ist. Ja, absolut. Aber das Entscheidende ist eben auch, damit diese Technik funktioniert ist und auch also anhaltend funktioniert, ist das Entscheidende, dass ich wirklich bereit bin, das loszulassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Das stimmt.
Ja.
Ja, Caroline, ich weiß, dass du auch regelmäßig Kurse dazu, einfach um in diesen Prozess zu gehen. Vielleicht kannst du darüber nochmal sprechen zum Schluss.
Ja, also du hast ja eingangs gesagt, mein Schwerpunktthema ist dieses innere Leadership, ja, die Selbstführung, die Fähigkeit, sich selber zu führen durch alle Lebensbereiche, durch alle Herausforderungen, natürlich auch mit der Fähigkeit, sein Leben aktiv selbst zu gestalten, so wie ich das haben möchte. Und deshalb biete ich unter anderem einmal im Monat ein sogenanntes Leadership-Training an. Ja, das ist im Prinzip eine Art Masterclass, die über Zoom stattfindet, einmal im Monat, wo ich einfach dann ein bestimmtes Thema raussuche, also sozusagen einen bestimmten Teilaspekt des inneren Leaderships, und dann eine Art Teaching dazu gebe und dann gibt es auch noch eine Q&A, so dann können auch noch Fragen gestellt werden und das mache ich einmal im Monat. Und jetzt im Oktober, am 10.10., das ist das nächste Leadership-Training und da wird tatsächlich das Thema sein, finanziell entspannt und erfüllt zu leben. Also mit anderen Worten, im Prinzip genau das Thema, wovon wir jetzt auch hier in diesem Kongress sprechen. Was braucht es sozusagen in mir? Ich sage immer, Leadership beginnt in dir. Das ist so mein Slogan, ja, aber ich muss bei mir selber anfangen. Was kann ich in mir tun? Wie kann ich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dann auch die finanzielle Fülle kommen kann und ich sozusagen mich finanziell auch entspannt fühle und einfach einen entspannten Umgang habe mit Geld. Genau.
Ja, vielen Dank. Das Verlinken war unten drunter, wie abgesprochen. Und die letzte Frage ist eigentlich noch, habe ich noch irgendwas vergessen, worüber wir heute jetzt nicht im Interview gesprochen haben? Was möchtest du meiner Community noch mitgeben? Was ist einfach so die Essenz? Was ist wichtig, um die ersten Schritte zu gehen, um einfach dran zu bleiben? Was fällt dir gerade noch ein?
Also was ich gemerkt habe, ist, dass wir oftmals die Persönlichkeitsentwicklung anfangen oder auch fortführen mit den falschen Zielen. Was ich damit meine, ist, wir fangen ja oftmals an, in irgendeiner Form an uns zu arbeiten, ja, egal ob das jetzt am Thema Geld ist oder am Thema Beziehung oder an irgendwas anderem, weil wir da irgendwo einen Schmerz haben oder einen Mangel haben. Ja. Und dann fangen wir an, uns mit welchen Themen, also mit welchen Tools und Themen auch immer zu beschäftigen, weil wir das auflösen wollen. Ja, wir wollen aus diesem Schmerz raus und wollen eine Lösung haben. Und das funktioniert natürlich auch, aber ich habe festgestellt, dass wenn wir sozusagen da nie einen Shift hinkriegen und ein ganzheitlicheres Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung bekommen, dass wir dann irgendwann frustriert werden, weil es dann Themen gibt, die wir nicht lösen können, oder weil wir dann irgendwann nach ein paar Jahren das Gefühl haben, jetzt habe ich schon so viel an mir gearbeitet und habe aber immer noch meine Themen. Warum ist es denn jetzt nicht mal irgendwie einfacher geworden? Und was ich einfach gerne anbieten möchte, ist eine andere Sichtweise darauf, dass wir nämlich begreifen, dass wir als Wesen in einer konstanten, permanenten Evolution sind. Das heißt, wir sind ständig in der Weiterentwicklung. Und um uns weiterzuentwickeln, bekommen wir vom Leben einfach immer wieder bestimmte Situationen und Gegebenheiten vorgesetzt, weil die unseren nächsten Entwicklungsschritt sozusagen katalysieren und ermöglichen. Und das bedeutet, so wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, mit dem Prozess, dass wir einfach verstehen, es geht nicht darum, nur von Position A jetzt nach Position B zu kommen, ja, also von, keine Ahnung, finanziell eng hin zu, ich habe jetzt 1 Million auf dem Konto, sondern es geht einfach darum zu verstehen, dass Persönlichkeitsentwicklung ein lebenslanger Prozess ist und dass wir uns sozusagen immer weiter und weiter und weiter entfalten, weil die Evolution ja nicht aufhört. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dann kann man das Ganze mit mehr Leichtigkeit betrachten. Dann muss man das alles nicht mehr so ernst nehmen. Dann muss man nicht an sich selber zweifeln, wenn irgendwas noch nicht funktioniert hat. Man bekommt einfach mehr Leichtigkeit damit und kann das sozusagen als etwas sehen, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Aber es hat nicht mehr so diese Verbissenheit von, ich muss jetzt diese Blockade oder dieses Thema lösen.
Ja, es ist gut zu wissen, dass das Leben ein Erfahrungsprozess ist, ne? Ein Erfahrungs- und ein Wachstumsprozess.
Ja, genau.
Vielen Dank, liebe Caroline, für das wunderbare Interview.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.